Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst.
Kennt ihr diese Leute, die morgens einfach viel, viel wacher sind als ihr? So jemanden habe ich heute zu Gast.
Hi Dirk.
Guten Morgen. Taschen.
Dirk hat Bock, das ist wunderbar. Er hat auch viel zu erzählen und hier vielleicht auch nochmal eine andere Art und Weise, ihn euch vorzustellen.
Ja, hallo, mein Name ist Dirk von Manteuffel. Ich bin freiberuflicher Designer und habe in meiner Studienzeit 3,5 Jahre in einem Hängeteam einer großen Firmenkunstsammlung gearbeitet.
Hängeteam. Das klingt eigentlich mehr nach so einer Crew von Folterknechten aus dem Mittelalter. Aber eigentlich sind das Leute, die Kunst transportieren und Kunst aufhängen. Dirk erzählt heute von diesem Job und wie es ist, mit richtig wertvoller Kunst hautnah umzugehen. Und dabei sind so manche interessante Sachen passiert. Hier ein Beispiel.
Das Problem war einfach nur, dass draußen Wind war und dass wir einfach nicht in der Lage waren, die Formate, ohne sie zu gefährden, aus dem LKW rauszuholen. Also es war es dann tatsächlich so, dass wir lange Zeit warten mussten, bis wir eine böenfreie Zeit hatten, um diese großen Leinwände, das waren wirklich große Dinger, die waren so, was weiß ich, 3,5 mal auf 2 Meter oder sowas, bis wir die dann aus dem LKW raus und ins Gebäude reingekriegt haben.
Das heißt, einer von euch hat einen Finger aus dem LKW gehalten und hat gesagt, so Jungs, jetzt rennt los und bringt diese paar 100.000 Euro safe ohne Wind schnell
rüber. Das war so schon, also so in der Richtung, so kann man sich das vorstellen, ja.
Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und ich bin Kunstcomedian. Das heißt, ich stehe auf der Bühne und erzähle Witze, unter anderem über Kunst. Außerdem moderiere ich diesen Podcast, in dem ich mir immer wieder Leute aus der Kunstwelt einlade, die irgendwie coole Stories zu erzählen haben. Und Dirk ist definitiv einer davon. Normalerweise umgibt Kunst im Museum ja so eine gewisse Aura. Dann hängen da die Werke mit viel Platz auf den großen weißen Wänden und sind umgeben von fetten goldenen Rahmen. Und davor stehen die Leute und sind so richtig ehrfürchtig. Aber es muss eben auch Menschen geben, die die Bilder einfach anfassen, hochnehmen und durch die Gegend tragen. Und so jemand ist Dirk. Er hatte schon die großen Namen der Kunstgeschichte in den eigenen Händen.
Was war denn das wertvollste Kunstwerk, das du mal in der Hand hattest?
Also ich habe so einige Klassiker, so Mondrians gehabt, aber dann halt auch so Baselitze, Lüpertz. Also so den einen oder anderen Adler vom Baselitzen habe ich schon mal rumgerückt.
Die hast du in der Hand und denkst, ja mein Gott, ist halt Öl auf Leinwand, trage ich von A nach B.
Nee, das ist schon, man hat da schon Respekt. Und man passt auf. Also auch wenn du so ein großes so eine große Leinwand hast und die nur von einem Räumchen ins andere räumen willst, der vorne trägt, der läuft nicht rückwärts, der läuft vorwärts. Also das ist schon, da ist schon, man passt schon sehr auf.
Ist so ein bisschen wie beim Umzug von reichen Freunden, wo du weißt, okay, das sind keine IKEA-Möbel.
Genau, zum Beispiel. Wir haben ja immer, also gerade so Sachen, immer im Team bearbeitet. Das heißt also, dass nie einer allein, also so ein 1x2-Meter-Format zum Beispiel, würde man niemals alleine durch die Gegend tragen. Gell? Also wird auch sofort eingeschlagen in Luftpolsterfolie oder so. Wir haben mit Handschuhen gearbeitet natürlich.
Sicherheit wird offensichtlich groß geschrieben, zum Glück. Aber trotzdem ist es natürlich krass, Kunst wirklich durch die Gegend zu tragen. Daher wollte ich von Dirk wissen, sind die Leute im Hängeteam bestimmter Schlag Mensch?
Das sind schon so die Roadies der Kunstszene, ne?
Also, ist es so?
Ja, schon irgendwie. Mit dem Auto rumfahren, mit Werkzeug und immer so ein bisschen Cargo-Klamotten anhaben und eine Wollmütze auf und so. So ein bisschen so Tatortreiniger-mäßig.
Und dann an der Tanke Karatzer reinballern und ja, weiter.
Unbedingt, unbedingt. Und so heiße Hexe.
Oh, heiße Hexe, ja, auch sehr beliebt.
Die gab's damals noch, ich weiß nicht, ob sie auch noch gibt.
Und vorne im Auto schon so 40 Sani-Fair-Bons.
Genau, Sani-Fair-Millionär.
Okay, an dieser Stelle sollte ich vielleicht 2 kurze Sachen erläutern. Dirk sagt hier einfach ganz locker Sani-Fair-Millionär. Und ich dachte in dem Moment, okay, oh gut, der reimt halt einfach spontan. Aber er hat mir nach dem Interview noch eine Mail geschrieben und das kurz erklärt. Das ist ein Lied von einer seiner Lieblingsbands, Blond. Und das heißt eben Sanifair Millionär. Und da sind 2 sehr schöne Lines drin, die gehen. Sanifair Millionär hat den Highway-Flair. Was Brot und Wein? Tankgutschein. So gehen Punchlines. Und das Zweite, was ich erläutern möchte, ist heiße Hexe. Ich tue im Gespräch mit Dirk so, als würde ich es kennen, aber ehrlich gesagt stimmt das nicht. Ich habe da nochmal nachgeguckt, das war früher und Gott sei Dank gibt es das nicht mehr, so richtig räudige Cheeseburger, die an der Tanke halt warm gemacht wurden. So viel zu Dirks Ernährung, zumindest damals. Allerdings hat Dirk nicht nur Kunst durch die Gegend getragen, sondern auch transportiert. Und das ist ein ziemlich komplexes Unterfangen.
Wie wird denn Kunst fachgerecht transportiert? Also nehmen wir mal an, ich bin mega reich, was natürlich der Fall ist, und ich möchte ein Kunstwerk geliefert bekommen. So, wie ist der Ablauf?
Das Szenario finde ich super. Also für jedes Kunstwerk wurde eine Thermokiste gebaut. Das sind Kisten aus Sperrholz, sehr stabil gebaut, die luftig sind und irgendwie klimageschützt, was dann halt bedeutet, dass wenn man diese Kiste zum Beispiel mit dem Flugzeug irgendwo hin transportiert, dass quasi die Temperatur in der Kiste sich sehr langsam an die Umgebung anpasst. Das heißt halt, dass zum Beispiel auf dem Flug so eine Leinwand halt jetzt nicht unter 10 Grad kalt wird oder sowas.
Und diese Kisten sind tatsächlich, für jedes Bild wird eine Kiste gebaut?
Ja. Also ich sag mal so, wenn das ein Kunstwerk ist, was häufiger transportiert wird, dann wird für jedes Kunstwerk auf Maß eine Kiste gebaut, weil dieses Kunstwerk darf ja nicht rumklappern in der Kiste.
Also im Prinzip so wie alle Hunde haben so ihr eigenes Körbchen.
Ja. Oder wie so ein Koffer halt oder sowas. Ja.
Vielleicht der bessere Vergleich, ja.
Ich kenne diese Klimakisten noch aus meiner Zeit am Museum. Da ist teilweise richtig krasse Technik verbaut, damit die Bilder den gesamten Transport über in der perfekten Umgebung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter gelagert werden. Dirk hat kleinere Kunsttransporte selber durchgeführt, aber die großen, dafür gibt es eigene Firmen.
Meist übernimmt das eine Spedition. Da gibt es so bestimmte Kunstspeditionen, also explizite Kunstspeditionen in Deutschland, die diese ganze Sicherheitsgeschichte drauf haben. Da geht es ja dann auch um Versicherungswert und so. Ich denke, so ein normales Umzugsunternehmen möchte sich dann diese 6,5 Millionen drunter, machst du es ja wahrscheinlich nicht ans Bein binden. Deswegen, kommt halt diese Firma vorbei, holt das Kunstwerk ab. Vorher wird das alles nochmal gecheckt. Also da geht's dann wirklich auch nochmal, dann wird von einem Sachverständigen geguckt, ob es irgendwelche Schäden gibt.
Es gibt sogenannte Nagel-zu-Nagel-Versicherungen, also die quasi den gesamten Transport vom einen ins andere Museum abdecken. Und deshalb wird so ein Kunstwerk, bevor es losgeschickt wird und wenn es ankommt, minutiös gecheckt. Da stehen Restauratorinnen und Restauratoren mit so Listen, wo die ganzen Schadstellen drauf sind und checken, gibt's irgendwas, was nicht mehr heile ist? Im UV-Licht, im Streiflicht, im was weiß ich was Licht, gucken die sich das an. Riesenaufwand. Ich selber habe mal einen Kunsttransport begleitet. Da saß ich im LKW von so einer Kunstspedition, bin in die Schweiz gefahren. Und das Geile war, ich habe gar nichts gemacht. Aber als Kurier im 5-Sterne-Hotel gewohnt. Dirk ist aber ja nicht nur bei Transporten dabei und trägt Kunst durch die Gegend, sondern er hängt sie auch auf.
Nicht jede Wand ist gleich. Hattest du mal Probleme irgendwie bei bestimmten Wänden, dass ihr gesagt habt, ey scheiße, wir kriegen die Kunst da nicht dran? Ja,
also das haben wir oft gehabt. Also was halt irgendwie das Undankbarste ist, insbesondere wenn man halt schon irgendwie 4 Formate hängen hat, ist halt Stahlbeton, weil dann gibt's immer mal den Moment, dass du dann wirklich gerade auf irgendeiner Stahlstrebe sitzt und da haben wir dann tatsächlich auch geklebt.
Also eher
so Klebedübel gehabt, die dann halt, wo dann eher so 2K-Klebehaken dann an die Wand geklebt wurden, anstatt gebohrt, weil das dann Stellen waren, wo das überhaupt nicht funktioniert hat.
Also quasi so Tesa-Powerstrips in richtig krass.
Ja, sowas, ja.
Bilder aufzuhängen ist keine leichte Geschichte. Dafür braucht es richtig Planung. Es gibt oft so Maßstabsmodelle von den Ausstellungsräumen, wo dann die Kuratorinnen und Kuratoren die kleinen Bilder auf Magnete ausdrucken und dann gucken, okay, wo passt was hin? Wie kann man das gut kombinieren? Das Ganze ist eigentlich wie so ein Puppenhaus, halt mit Bildern. Und wenn Bilder gehängt werden, dann stehen da einige Leute, die das tragen, andere, die gucken, ist das gerade, fügt sich das jetzt genauso ein wie gedacht? Da sind sicherlich 6-7 Leute konstant involviert. Und manchmal gibt es Sachen, die man gar nicht so richtig bedenkt. Zum Beispiel hatten wir mal eine Ausstellung und nach ein paar Tagen stellt sich raus, An der Skulptur, die in der Ecke stand, kam Rollstuhlfahrerin und Rollstuhlfahrer nicht vorbei. Also musste das Ganze nochmal umgestellt werden.
Was wir ganz oft gemacht haben dann mit den Kuratoren, ist, dass wir die Bilder gestellt haben vorher. Also auf den Boden, an die Wand, dass man aus der Distanz schauen konnte, wie funktionieren denn jetzt die einzelnen Objekte miteinander.
Ja, wir haben am Museum auch gerne mit Dummies gearbeitet. Also so, keine Ahnung, mit Packpapier, das die Größe des Formats imitiert und dann halt ein DIN A4-Bild in Farbe draufgeklatscht. Und dann denkt man, oh geil, ja, okay, die Wand funktioniert perfekt, so, dann kommt das Original an und du bringst das erste Bild an, jemand hält das zweite daneben und du merkst, das funktioniert halt
so
gar nicht. Wegen
der Rahmentiefe und so Sachen und dann hast du so Schattengeschichten und so, das ist dann halt nochmal wahrscheinlich das Problem gewesen bei euch dann, ne?
Ja, oder dass du einfach merkst, dass Motive sich nicht vertragen.
Ach so, ja, nee, das geht natürlich auch.
Wir haben übrigens einmal einen Dummy in der Ausstellung hängen lassen, obwohl die schon eröffnet war. Das war 2010, als in Island dieser Vulkan ausgebrochen ist, dessen Name unaussprechlich ist. Der hieß Eyjafjallajökull. Ja, easy zu merken. Und deswegen konnte das Flugzeug nicht fliegen und das Bild kam halt zu spät. Und da haben wir gedacht, gut, lassen wir halt den Dummy hängen. Ich rede hier übrigens die ganze Zeit davon, wie es ist, Bilder an der Wand anzubringen. Aber Kunst kann ja aus allen möglichen Materialien bestehen und das kann für das Hängeteam mega stressig sein. Wir hatten zum Beispiel ein Kunstwerk von Tony Craig, das bestand aus hunderten Teilen Plastikmüll. Der hat einfach am Strand Plastikmüll gesammelt und dann nach Farben geordnet. Und das war eine tagelange Arbeit, das perfekt anzuordnen. Wie so ein richtig, richtig nerviges Puzzle. Und obwohl es sicherlich für Dirk auch nicht immer einfach war im Hängeteam, denkt er gerne an diese Zeit zurück.
Kunst live sehen, das kennst du, das kennen alle. Es ist was ganz anderes, sich ein Kunstwerk im Katalog abgedruckt, im Katalog anzugucken und dann auf einmal davor zu stehen. Oder noch besser die Möglichkeit zu haben, einfach mal nah ranzugehen, ohne dass man von irgendeinem Wärter zurückgepfiffen wird, so.
Bist du gerne richtig nah an die Werke gegangen, ja, wenn du sie ausgepackt hast?
Mach ich immer noch. Ich hab immer Ärger bei irgendwelchen Ausstellungen, im Stiele zum Beispiel oder in der Schirn, weil ich in meinem Wahn, mich umzugucken, irgendwelche Bodenmarkierungen übersehe.
Weil ich bin genau der Typ, der Leute, der nicht im Museum arbeitet, aber Leute wie dich ermahnt. Ich komme ja bei sowas gar nicht klar. Ja. Wenn Leute zu nah an Kunst stehen, da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Und ich war letztens in Wiesbaden, da war so eine alte Frau, so zwei alte Frauen, die standen vor einem Werk und da war eine klare Bodenmarkierung und ich dachte, nee, komm, Jakob, heute bist du mal nicht der Spießer. Und dann sind die so nah dran mit der Handtasche dann auch. Ich bin durchgeritten, da habe ich die irgendwann angesprochen, die haben mich angeguckt und halt gesehen, ich habe keine Uniform an, kein Schild, dass ich vom Museum bin, sondern sie haben einfach gedacht, das ist eine wahnsinnige Privatperson. Ja. Der Typ hat einfach einen Schaden. Ja.
Zum Abschluss habe ich Dirk nochmal gefragt, wie es sich eigentlich anfühlt, diese Kunst zu tragen und der konstant so nah zu sein. Und ich finde, er hat da sehr schöne Worte gefunden.
Und die Frage, wie fühlt sich das an? Das ist, ich mag's. Also ich meine, mit Kunst sich zu umgeben oder mit Kunst zu arbeiten, ist einfach toll.
Ja, wo er recht hat, hat er recht. Danke fürs Zuhören, bis in 2 Wochen.
Das war Künstlerisch wertvoll.